Wenn man sich die Zinszahlungen anguckt, sind wir bei 1,5 Billionen pro Jahr. Also gemessen an der Wirtschaftskraft sind das deutlich über 3%, höher als nach dem Zweiten Weltkrieg. Nur das Problem ist, man verschiebt eben diese Lösung immer weiter nach hinten. Und wenn es dann mal wirklich sehr, sehr unangenehm wird, dann wird es eben sehr teuer. Und ich glaube, darauf laufen wir in den USA hinaus.
Ja, liebe Zuschauer, damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finanzexperten im Interview. Und unser heutiger Gast ist Dozent, hat über 10 Jahre als Senior Portfolio Manager gearbeitet und 4 Fonds mit einem Gesamtvolumen von 2,5 Milliarden Euro verantwortet. Und in dieser Zeit hat er über 500 Millionen Gewinn für die Anleger erzielt. Heute hat er einen eigenen YouTube-Kanal, wo er sein Wissen mit über 50.000 Abonnenten teilt. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, André Stagge.
Hallo Louis, schön hier zu sein.
Ja, André, wir haben ja heute super spannende Folien rund um die KI-Thematik, US-Verschuldung und die Zinsen dabei. Hier an euch, liebe Zuschauer, lasst uns gerne schon mal ein Like da und Kanal abonnieren. Damit unterstützt ihr nämlich unsere kostenlose Arbeit hier extrem. Ja, André, bevor wir jetzt auf die ganzen spannenden Folien schauen, müssen wir aber leider erst noch nach Iran schauen, denn die Fronten zwischen den USA und dem Iran sind sehr verhärtet. Trump sagt immer wieder, es gibt Verhandlungen, der Iran dementiert das aber auch immer wieder, also ein wirkliches Hin und Her. Die Börsen scheinen das zu ignorieren, denn die steigen einfach weiter, ohne irgendwie einzupreisen, dass der Ölpreis weiter steigt und auch dementsprechend die Inflation. Was würdest du sagen, wird diese Krise aktuell von der Börse unterschätzt?
Ich denke, ja, sie wird bei Aktien unterschätzt. Bei Anleihen und Rohstoffen sehen wir es schon. Vielleicht ein paar Zahlen. Wir sind jetzt 5 Monate im Iran-Krieg. 42 Mal hat Donald Trump offiziell erklärt, dass der Krieg gewonnen ist. 5 Mal hat er große Angriffe zurückgezogen. Und das, was wir gerade sehen, ist ja insbesondere spannend, weil er letzten Freitag große Angriffe angedeutet hat. Die Ölpreise deutlich gestiegen sind, der Aktienmarkt am Freitag runter. Dann am Wochenende zurückgerudert. Das war das 5. Mal, dass er diesen großen Taco gemacht hat. Und der Iraner lacht ja mittlerweile. Er greift gerade Schiffe in der Straße von Hormuz an. Er greift die Militärbasen der USA im Nahen Osten an. Und ich glaube, Donald Trump hat mittlerweile gar kein Kapital mehr, was er einbringen kann. Deswegen wird uns dieser Krieg weiter begleiten und ich glaube, der Ölpreis wird weiter steigen, die Renditen werden hochgehen und irgendwann wird es dann auch die Aktien treffen, auch wenn es vielleicht noch ein bisschen dauert, weil die Gewinne, über die wir auch heute sprechen, noch bei den Unternehmen sprudeln.
Bei Tages- und Festgeld passiert gerade wieder richtig viel. Die Zinsen steigen rasant an und deshalb lohnt es sich jetzt umso mehr, dass du dein Geld nicht unverzinst auf dem Konto liegen lässt. Und genau dabei helfen dir unsere Tages- und Festgeldvergleiche auf Biallo.de, denn da bekommst du sofort einen Überblick über die besten Angebote. Und das gilt jetzt nicht nur für ein paar ausgewählte Anbieter, sondern für Hunderte. Ob überregionale Online-Banken, exklusive Angebote von Zinsportalen oder sogar Sparkassen und VR-Banken direkt bei dir vor Ort. Und außerdem kannst du mit dem Filter gezielt nach dem suchen, was zu dir passt. Laufzeit, Anlagebetrag, Länderrating, Einlagensicherung und noch vieles mehr. Finde jetzt mit unserem Vergleich das beste Tages- und Festgeldangebot. Die jeweiligen Links findest du unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Interview. Ja, jetzt hast du schon gemeint, die nächste Belastung sind die Zinsen. Die US-Anleihen für die 30-Jährige ist jetzt inzwischen auch wieder über 5% gestiegen. Ich glaube erstmal seit 2007. Aber auch die 10-Jährigen haben einen ordentlichen Sprung nach oben bekommen. Würdest du sagen, dass diese steigenden Zinsen den aktuellen Aktienboom vielleicht beenden könnte?
Absolut. Ich habe ja Mischfonds gemanagt. Das heißt, ich hatte immer die Auswahl zwischen Aktien und Anleihen. Und da bist du halt irgendwann getrieben und sagst, okay, du möchtest halt mehr Sicherheit und bist eben auch bewusst bereit, weniger Rendite einzugehen. Und wenn ich mir die Dividendenrendite im S&P 500 angucke, ist die gerade bei 1,3%. Wenn ich mir diese 10-jährige Anleihe anschaue, die du ja besprochen hast, die jetzt einen 40-Jahrestrend gebrochen hat, bin ich bei 4,7%. Das heißt, ich habe deutlich weniger Risiko und eben durch den laufenden Ertrag mehr. Warum gibt es noch diese ganz große Umschiftung? Warum gehen noch nicht alle raus aus Aktien und rein in Anleihen? Ich denke, das hat 2 Gründe. Das eine ist, dass sehr viel gehebelt im Markt ist, auch durch Privatanleger. Wir haben das im Kospi-Jahr gesehen, wo 2/3 der Kursbewegung auch durch Privatanleger und Hebel ausgelöst waren, wo es ja dann auch deutliche Rücksetzer gab. Das ist der eine Grund, dass also sehr viel gehebeltes Kapital im Markt ist, was dann eben auch schnell in der Rückwärtsbewegung rausgewaschen wird. Und das zweite ist das Momentum. Also Fondsmanager mögen einfach so ein gewisses Momentum, wenn irgendwas auf 10, 12 Monate steigt, so klassisch über der 200-Tage-Linie ist, dann sind sie dabei. Und wenn wir uns den Anleihenmarkt anschauen, also insbesondere die langlaufenden Anleihen, dann sind wir da am größten Bärenmarkt, den es jemals gab in den letzten 50 Jahren. Es gab also noch nie so schnell fallende Kurse und das liegt eben an diesen massiven Renditenanstiegen, die wir sehen durch den gestiegenen Ölpreis, durch natürlich auch die völlig verfehlte Fed-Politik, die eine absolute Katastrophe ist und deswegen traut sich noch keiner so in die richtig langlaufenden Anleihen rein. Die meisten Investoren gehen eher in die Kurzlaufen-Bonds, da fühle ich mich auch wohl. Warren Buffett zum Beispiel und Berkshire Hathaway hat ja mittlerweile 53% des Cash in kurzlaufende Anleihen. Und ich glaube, irgendwann wird diese Rotation einsetzen. Wenn die Volatilität größer wird bei den Aktien, wenn die Anleihen dann eben aufhören zu fallen im langlaufenden Bereich, dann sind für Versicherungen, Fonds und vielleicht auch große Staaten plötzlich 5, 6 oder 7% Treasury Yield, je nachdem, wo wir dann stehen, interessant. Und da muss man eben auch challengen, ob wirklich die Aktie, die natürlich dann massive Gewinne auch machen muss, um diese Investition zu rechtfertigen, ob die dann eben das beste Investment ist oder ob es dann eben eine, ja, mehr oder weniger Asset Allocation Verschiebung geben wird, raus aus den Aktien, rein in die Anleihen. Persönlich sehe ich das als sehr wahrscheinlich in den nächsten Monaten.
Jetzt hast du gerade schon die Zinspolitik von Kerry Walsh, dem neuen Fed-Chef sozusagen, kritisiert. Was gefällt dir da nicht?
Ja, einiges. Also er ist ja angetreten als großer Messias. Wir bringen die Inflation runter, wir werden die Zinsen steigen, wir werden die Notenbankbilanz nach unten schieben. Und nichts hat er erfüllt. Also das Einzige, was er gesagt hat, wir werden weniger sagen. Er möchte die Anzahl der Fed-Meetings runterbringen. Er will die Trimmed Inflation einführen, was am Ende bedeutet, dass diese Ausreißer, die wir jetzt sehen, abgekappt werden und damit eben weniger Inflation im System offiziell gemessen wird. Aber an der Tankstelle im Supermarkt ist das natürlich völlig egal. Da gehen die Preise hoch. Da vielleicht mal eine Zahl. Mittlerweile seit 64 Monaten ist die US-CPI, also die Inflationszahl aus den USA, über der 2%-Marke, die ja versprochen wurde. Also, dass man hier ein Inflationsversprechen einhält, das kann man nicht mehr sagen. Und er ist eben auch mehr oder weniger Gefüllungserhilfe von Donald Trump. Er müsste die Zinsen erhöhen. Wir haben das ja im letzten Fed-Meeting gesehen. Es gab 3 Dissenter, 3 Fed-Governor wollten eben die Zinsen auch anheben. Jerome Powell, der ja auch im Board geblieben ist, war nicht mal dabei, aber man merkt eben einfach, dass er sagt, naja, wir belassen den Märkten mal, was sie machen. Und wenn man sich da auch die 2-jährigen Renditen anschaut, die sind ja massiv auch gestiegen schon. Und er müsste eigentlich jetzt reagieren, er müsste harte Kante zeigen, ist jetzt neu im Amt, er kann Dinge neu und anders machen. Und das Einzige, was ihm einfällt, sind halt Arbeitskreise zu gründen, wo man nicht besonders viel ableiten kann. Und anstatt mal jetzt schnell ein Signal zu setzen, die Zinsen auch zu erhöhen, wie es die EZB ja auch gemacht hat, sagt er einfach nur, wir kommunizieren weniger. Das Statement der Fed ist deutlich kürzer. Die Pressekonferenz ist, ja, kann man sich schon gar nicht mehr anhören, weil es so viele Phrasen sind. Und ich glaube, dass er damit auch ein Stück weit das Vertrauen, was er als neuer Fed natürlich am Anfang hat, verspielt hat und dass er dann in eine Situation kommen muss, wo er deutlich schneller die Zinsen erheben muss, als ihm lieb ist, um eben die Inflation in Kontrolle zu behalten.
Ja, weil ein Grund wird wahrscheinlich auch sein, dass allein in den nächsten 12 Monaten müssen die USA irgendwie rund 9 Billionen Dollar an fällig werdenden Staatsanleihen refinanzieren. Also könnte diese Kombination aus dieser hohen Verschuldung und den jetzt dann vielleicht doch steigenden Zinsen auch noch dann zu einem echten Problem für die USA werden?
Sehr gutes Argument. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er sich bewusst dagegen entschieden hat, die Zinsen schnell zu erhöhen, weil dieser Refinanzierungsdruck massiv ist. Die USA steuern jetzt auf 40 Billionen Gesamtschulden hin. Das ist der größte Betrag, den die USA jemals hatten. Wenn man sich die Zinszahlungen anguckt, sind wir bei 1,5 Billionen pro Jahr. Also gemessen an der Wirtschaftskraft sind es deutlich über 3%, höher als nach dem Zweiten Weltkrieg. Also man hat hier ein massives Refinanzierungsproblem, weil man natürlich auch die Unternehmenssteuern so lange Zeit gering hatte. Davon haben die Unternehmen und der Aktienmarkt auch profitiert. Aber diese Anleihen, die werden nie quasi zurückbezahlt, das ist klar, sondern diese 40 Billionen, die werden refinanziert. Und diese Refinanzierung funktioniert momentan sehr stark über Schatzanweisungen. Da hat man in den letzten Jahren deutlich aufgebaut. Das bedeutet also, hier ist der kurzfristige Zins, wie ihn eben auch die Fed festlegt, wichtig. Dadurch sind eben die Zinsen und die entsprechenden Zinskosten, die man hat als US-Staat, auch noch gering. Allerdings ziehen die ja langsam auch mit nach oben. Und es bringt eben auch ein Problem, weil man sehr viel, wenn man es kurzfristig finanziert, weil bei der Unternehmung auch oder beim Immobilienkredit privat, hat man eben das Risiko, wenn diese Zinsen deutlich nach oben gehen, dass es eben dann auch für die Zukunft sehr teuer wird. Und das zeigt eben so die ganze Malaise. Man hat einfach dieses Kreditmaß extrem ausgereizt und man kann eben relativ wenig tun, wenn die Wirtschaft dann weiterhin schwach ist. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, Louis, die letzten Wirtschaftsdaten, die wir gesehen haben, zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt aus den USA, war unter den Erwartungen bei 1,5%, also weit weniger als was die Unternehmen wachsen, was ja für mich auch ein Widerspruch ist. Wie kann die Wirtschaft als Ganzes 1,5% wachsen und wir in der aktuellen Berichtssaison unglaubliche 48% Gewinnwachstum haben im Vergleich zum Vorjahr. Es sind auch einige Sondereffekte drin, können wir gleich drüber reden. Aber das zeigt eben auch, wie verfehlt die Fed-Politik ist und dass eben hier dadurch auch die Zinsen gering bleiben, um die Refinanzierung einige Zeit noch günstig zu halten. Nur das Problem ist, man verschiebt eben diese Lösung immer weiter nach hinten. Und wenn es dann mal wirklich sehr, sehr unangenehm wird, dann wird es eben sehr teuer. Und ich glaube, darauf laufen wir in den USA hinaus.
Ja, interessant. Dann schauen wir mal jetzt direkt auf den Aktienmarkt und da liest und hört man natürlich immer an allen Ecken, dass der völlig überbewertet sei. Also man zieht da oft den Warren Buffett Indikator ran, aber auch andere Kennzahlen ziehen parallel zur Dotcom-Blase. Jetzt haben wir aber auch mal eine Grafik dabei, die zeigt die PEG-Ratio des S&P 500 und die liegt auf einem Allzeit-Tief. Kannst du uns das mal vielleicht genauer erklären?
Genau, also sehr spannendes Markt. Maß, Preis, Earnings to Growth Ratio. Was du machst am Ende ist, du nimmst das KGV. Das ist bei aktuell 20. Allerdings darf man nicht vergessen, das KGV, was wir uns da anschauen bei diesen Maßen, auch beim Schiller KGV zum Beispiel, das ist immer das sogenannte Forward KGV. Bedeutet also, wir schauen uns nicht die Gewinne von heute an. Da wären wir beim KGV von 25 oder eine Earnings Yield von 4%. Bedeutet also, wenn du alle Unternehmen besitzt, zahlen sie die 4% Rendite, also weniger als die Treasuries. Sondern du schaust dir die Gewinne in einem Jahr an. Und das, was wir gesehen haben, ja auch in der aktuellen Berichtssaison, wir haben die höchsten Gewinnerwartungen gehabt seit 2000. Ich hatte es gerade schon gesagt, extrem krass. 2/3 der Unternehmen haben auch schon berichtet in den USA, 85% über den Erwartungen, ist auch nicht ungewöhnlich. Normal liegen 80% höher. Und wir haben eben vor allen Dingen jetzt Gewinne gesehen von 48% in der Steigerungsrate zum letzten Jahr. Warum ist das so hoch? Und deswegen ist eben das Price-Earnings-to-Growth-Ratio so gering, weil man eben Price-Earnings, also sagen wir mal KGV, Forward-KGV von 20 durch eine sehr höhere Earnings-Yield teilt, dadurch ein geringes Maß bekommt aufgrund des hohen Wachstums, ist eben, dass diese Wachstumserwartung so krass ist. Und das hat zwei wesentliche Gründe. Das eine ist ein Basiseffekt, weil man guckt ja immer zum Vorjahr, da waren eben die Wachstumserwartungen nicht so hoch. Dieses Jahr, wie gesagt, deutlich hochgeschraubt und einige Unternehmen konnten ihre Wachstumserwartungen auch deutlich nach oben bringen. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund, der ist natürlich auch klar, dass die Bewertung jetzt zumindest bei den großen Unternehmen ein Stück weit runtergekommen sind. Wir kommen ja vom 24er KGV, weil wir so ein bisschen auch in die Kursbewertung reinwachsen. Die Unternehmen haben gute Gewinne erzeugt, das darf man nicht vergessen. Die Erwartungen waren hoch, aber man konnte trotzdem teilweise übertreffen. Dann muss man eben auch sehen, dass es eben teilweise nicht mehr reicht. Einige Aktien werden auch abgestraft, trotz eben mehr Gewinn, mehr Umsatz, besserer Marge. Also ein Alphabet ist zum Beispiel, was dann direkt nach den Zahlen auch erstmal nach unten geht. Sich auch mittlerweile wieder ein bisschen erholt hat. Aber deswegen dieses Price-Earnings-to-Growth-Ratio ist ein spannendes Maß. Es sagt ein anderes Signal als jetzt das Schiller-KGV oder das Buffett-KGV, was du gesagt hast. Trotzdem würde ich es nicht überbewerten, weil es halt sehr stark an den zukünftigen Gewinnen hängt. Und das ist so ein bisschen das Risiko, was ich sehe, weil die Gewinnerwartungen, die wir jetzt haben, sind deutlich größer als zur Hochzeit der Dotcom-Bubble.
Mhm. Ja, auch eine andere spannende Grafik, die du uns mitgebracht hast, ist dieses Konzentrationsniveau von großen Blasen, von vorigen großen Blasen. Da haben wir zum Beispiel einmal die Eisenbahn Crash höchstwahrscheinlich. Da waren dann 63% haben sich auf Eisenbahnen konzentriert. Ich glaube, da geht es ja um den S&P 500, genau. Oder auch bei der Dotcom-Blase hatte man eine Konzentration von über 40%. Und aktuell machen eben auch die 10 größten KI-Aktien im S&P 500 40% aus. Ist es diesmal anders oder ist diese Grafik vielleicht doch ziemlich aussagekräftig?
Ja, die teuersten Worte am Finanzmarkt, diesmal ist alles anders. Ich finde es sehr spannend, weil das zeigt eben, wenn die 10 größten Unternehmen so viel vom Index ausmachen, dass die Konzentration irgendwann eben nicht mehr reicht, um weiter zu wachsen. Und wir haben das ja schon gesehen in der Rotation, wenn wir das große Bild mal aufmachen. 2022 sind die Aktien gefallen mit höherer Inflation, 23, 24, 25. Wer waren die großen Gewinner? Am Ende war es die Magnificent Seven. Erstes Halbjahr 26, die Magnificent Seven haben gar nicht mehr gut funktioniert, weil eben ihre Free Cashflows massiv gesunken sind und die ganzen KI-Infrastrukturverkäufer eben profitiert haben. Letzten Wochen hat sich das wieder ein bisschen erholt. Aber was eben auffällig ist, wenn eben wenige Aktien so eine hohe Konzentration haben, so wie wir es im Chart gerade gesehen haben, dann bedeutet das immer, das hat zumindest die Deutsche Bank rausgefunden, mehr Volatilität. Ist ja auch klar, wenn eben 10 Werte 40% vom S&P 500 ausmachen, ist der Index in sich gar nicht mehr so gut diversifiziert. Bedeutet also, wenn diese 10 Werte dann nicht so gut laufen, bringt es den ganzen Index nach unten. Oder wenn sie eben wie zuletzt wieder ein bisschen besser laufen, dann bringt es den Index nach oben. Von daher ist dieses Konzentrationsmaß immer in der Historie ein sehr wichtiger Indikator für mehr Volatilität gewesen. Ich glaube, das steht uns bevor, dass wir deutlich mehr Schwankungen sehen werden. Haben es in den letzten Wochen auch schon beobachten können. Und das Zweite ist eben, wie die Grafik das auch zeigt, das ist auch ein guter Indikator zu sagen, irgendwann kippt eben die Euphorie. Wir haben das ja am KOSPI gesehen, wo eben auch der Markt um 40% fast gefallen ist. Wir haben das bei einzelnen Aktien gesehen, die deutlich unter Druck standen, dass eben dieses klassische, wir steigen an, erst linear, quadratisch, dann exponentiell, dann kommt eine große Korrektur, nochmal ein Bounce und dann geht es erst so richtig nach unten, dass das eben dieses klassische Phasenmodell von Bubbles ist. Und das ist eben durchaus hier wieder einer dieser vielen Indikatoren, dass man sagen kann, dass der Aktienmarkt strukturell eben auch sehr hoch bewertet ist und diese Gewinnerwartungen wirklich auch erstmal verdient werden müssen. Wenn das gelingt, dann können die Aktien weiter steigen, das ist klar. Allerdings glaube ich, ist da bald auch ein entsprechender Deckel erreicht und dann geht es erstmal nicht weiter.
Mhm. Ja, jetzt hat auch Ray Dalio, einer der bekanntesten Hedgefondsmanager, gesagt, also er selbst ist ja eigentlich kein Crash-Prophet, aber er hat schon gemeint, dass wir in einer Überinvestitionsblase sind, die die US-Geschichte je gesehen hat. Und für ihn ist eigentlich die Frage nicht, ob sie platzt, sondern eher halt wann und in welcher Phase wir gerade stecken. Als klassischer Auslöser fürs Platzen sieht ja eigentlich auch historisch vor allem dann immer stark steigende Zinsen, wie wir sie ja jetzt auch haben. Könnte dieser Zinsanstieg jetzt auch eben diese Blase zum Platzen bringen?
Er ist für viele andere US-Investoren längere Zeit auch schon bearish, muss man sagen. Ridelio ist seit 3 Jahren schon eher auf der negativen Seite. Er ist ja auch ein großer Verfechter von The Force Turning, also dieser Idee, dass eben große Zyklen auch mal brechen, wo wir jetzt auch gerade ran sind. Er hat ja auch den heiligen Gral vom Investment benannt, 8 bis 12 unkorrelierte Strategien miteinander kombinieren, da bleibt er sich auch treu. Aber das Argument, was er hat, das teile ich zu 100%, und das hatten wir auch schon kurz besprochen, wenn Renditen immer weiter steigen, dann wird der Punkt kommen, wo Aktien nicht mehr so attraktiv sind für eben große Fondsgesellschaften, wo ich 10 Jahre lang eben drinne saß und wo eben andere Ex-Kollegen immer noch das Geld verwalten. Und dann ist es egal, was wir als Privatanleger von irgendwelchen Bonds denken, ob die Anleihen jetzt zurückgezahlt werden aus den USA oder aus Deutschland. Da macht man sich ja als Privatanleger schon ein bisschen Gedanken. Als große Institution ist das egal, weil du bist eben in dem ganzen Konstrukt gefangen. Das heißt, du musst eben auch hier damit rechnen, dass diese Bonds zurückgezahlt werden. Die sind mündelsicher, dreifach A-Rating oder zumindest sehr positiv. Und da ist es einfach, sagen wir mal, ab 6-7% in der Rendite durchaus interessant. Oder jetzt die Bundesrendite, wenn die jetzt nicht mehr bei 3,3% steht im 10-Jahres-Bereich, sondern bei 5%, ja, dann würde ich mir auch überlegen, ob ich da noch Aktien brauche, wenn ich eben für 10 Jahre und 5% in Anleihen anlegen kann. Das heißt, sein Hauptargument, Anleihen sind so attraktiv wie in den letzten 30 Jahren nicht mehr gegenüber Aktien. Das teile ich. Bin ich 100% bei ihm. Nun ist es nur eine Frage eben, wann das Momentum dreht. Wenn eben Leute nervöser werden, raus aus Aktien gehen, dann werden sie eben intuitiv rein in Anleihen gehen. Und deswegen sehe ich eben auch sein Argument, dass wir hier diesen Bruch dann auch zeitnah bekommen. Und was er übrigens auch sagt und wo ich auch ein großer Freund bin, ist das Thema Rohstoffe. Wenn man insgesamt mit einer Welt und mehr Inflation rechnet, und ich denke das, weil wir haben jetzt keine nachfrageinduzierte Inflation, wie es eben die letzten 50 Jahre war, sondern angebotsinduzierte Inflation. Das heißt, nicht die Nachfrageseite bestimmt die Inflation, sondern das Angebot, was eben durch Demografie, durch Bürokratie und andere Themen einfach zurückgeht, auch durch Kriege, dass wir einfach nicht mehr so viel im Angebot haben und dadurch steigen ja auch die Preise. Dann sind natürlich Rohstoffe auch ein sehr guter Inflationshedge.
Mhm. Ja, dann auch immer so ein bisschen China, der natürlich nah dran ist an den ganzen Technologien, die aktuell vielleicht noch sehr vom Westen bestimmt werden. Aber wir haben da jetzt auch den Chip-Ausrüster CXMT gesehen, der ja auch an die Börse gegangen ist mit über 200-facher Überzeichnung. Dann gibt's auch anscheinend Konkurrent zu ASML, also dass sie auch diese Lithograph-Maschinen schon herstellen können. Wie sehr sollte man diese Gefahr aus China beobachten?
Ich glaube generell, dass Emerging Markets eine große Chance sind, nicht nur aus China, sondern vielleicht auch aus Südamerika. Ich denke aber schon, dass China natürlich als zweitgrößte Weltmacht die USA immer mehr angreifen wollen. Und dass ja eben auch die Idee von The Force Turning ist, dass China eben in 10, 20, 30 Jahren die USA überholt. Und dass dieser Wechsel der Weltmacht natürlich auch etwas angespannt sein wird. Sie haben immer noch das demografische Problem, das darf man nicht vergessen. Auch der Immobilienmarkt, der sieht nicht so gut aus. Aber ja, diese Technologieführerschaft, die wird angestrebt. Und sei es eben bei den Lithographie-Chips, sei es eben bei anderen Sachen. Wir haben es vor 2 Jahren gesehen mit DeepSeek. Ein Modell, was eben auch die großen Modelle aus den USA im KI-Bereich herausgefordert hat. Man sieht es bei den Tokenkosten, also viele Silicon Valley Startups gehen eben auch schon zu chinesischen KI-Unternehmen, weil sie einfach günstiger sind und nehmen damit natürlich auch in Kauf, dass ihre Daten dann vielleicht nicht so sicher lagern. Ob es das in den USA tut, weiß man ja auch nicht. Aber wir sehen immer wieder diese Technologieangriff. Ich denke, es geht nicht schnell. Ich glaube, das ist auch das Hauptproblem. Man hört immer so die Headline und denkt, oh, jetzt wird China alles morgen platt machen. Ist dann meistens gar nicht so sehr der Fall, sondern das sind immer diese kleinen Nadelstiche, die gesetzt werden. Und irgendwann 10, 15, 20 Jahre später ist es dann plötzlich soweit. Und wenn man sich da praktische Beispiele ansehen will, die in der Vergangenheit schon passiert sind, dann muss man ja nur in die Automobilindustrie gucken. Vor 10 Jahren hat man die Chinesen ausgelacht für ihre Automobile. Mittlerweile sind sie Weltmarktführer oder das Thema Photovoltaik oder Solar. Vor 10 Jahren waren sie da wirklich ein kleines Licht. Heute sind sie mit Abstand Weltmarktführer, haben sogar Überkapazitäten. Und so wird es eben auch bei Speicherchips sein, so wird es eben bei der KI-Infrastruktur sein, so wird es auch bei den Rechenmodellen sein. Ich glaube, dass sie sich nach und nach weiter verbessern werden und das natürlich auch mit einem viel langfristigeren Plan. Das können die Chinesen eben gut, diese 5-Jahres-Pläne machen, was dann den einen oder anderen Investor sicherlich auch noch überraschen wird. Trotzdem, das muss man auch ehrlich sagen, der Kapitalmarkt in China ist eben nicht so liquide wie der in den USA, weswegen das meiste Geld nach wie vor immer noch in die USA fließt.
Ja, auch interessanterweise, China-ETFs wie der iShares Tech China ist wirklich ein Auf und Ab, sehr volatil, wo man hier immer mal meinen würde, dass jetzt die Tech-Aktien in China mal gescheit durchbrechen, aber diese Charts ähneln eher eine Achterbahn. Was ist deine Meinung zu solchen ETFs?
Ich glaube, es ist eher eine Beimischung wie Emerging Markets generell. Ich finde den Asien-Block generell auch nicht mehr so spannend wie früher. Indien ist ja auch so ein Markt, der sehr gehypt war lange Zeit, jetzt auch durch den Iran-Krieg massiv leidet, wie China ja auch. China hat zwar die Ölexporte massiv nach unten gefahren aus dem Nahen Osten, hat jetzt mehr über Russland. Allerdings hat man da eben einige hausgemachte Probleme, wie schon angesprochen, mit zum Beispiel den Immobilien oder eben auch natürlich mit der Demografie. Ich tue mich schwer, weil es eben noch kein komplett offener Kapitalmarkt ist, wo die Menschen einfach jederzeit rein und raus können. Wir haben das ja auch gesehen mit Russland zum Beispiel, wenn eben Aktien plötzlich nicht mehr gehandelt werden, dann kann es unspannend werden. Und da ist eben bei China so ein gewisses Restrisiko. Die Unternehmen haben Potenzial. Ich glaube nur nicht, dass China da wirklich will, dass eben ausländische Investoren auch völlig dran partizipieren. Deswegen, ich glaube, das große Geld fließt erstmal noch nach USA oder in die USA, gerade bei den Gewinnen. Aber langfristig sicherlich als Beimischung China oder generell Emerging Markets finde ich sehr spannend. Und wenn ich es mir eben aussuchen dürfte, was ich total spannend finde momentan, was ich mir viel anschaue, ist Lateinamerika. Das haben die meisten nicht auf der Agenda. Lateinamerikanische Aktien sind für viele langweilig. Wir haben extrem hohe Dividendenrenditen, wir haben sehr viel Rohstoffbezug, wir haben teilweise Länder mit einer sehr guten Demografie, was in China ja auch nicht gegeben ist. Und wir haben auch vor allen Dingen freie Kapitalmärkte, wo man relativ gut investieren kann. Ein paar Einschränkungen vielleicht mit Argentinien, aber sonst finde ich Lateinamerika auch als Investmentidee für die Zuhörer nochmal ganz spannend als Tipp. Ja.
Hast du da auch spezielle Einzelaktien, die du da gerade am interessantesten findest?
Gibt so einige wie eine Vale zum Beispiel in Brasilien, aber ich würde es wirklich über einen Index spielen, weil da natürlich auch hohe idiosynkratische Risiken drin sind. Bedeutet also, wenn ich da 10, 20, 30 Titel habe, dann habe ich natürlich eine deutlich bessere Diversifikation. Und man sollte sich auch die Anleihen anschauen. Also Südamerika zum Beispiel, Brasilien hat die höchsten Realrenditen mit Abstand. Bedeutet also bei einer Select Rate von aktuell so um die 12% und 3-4% Inflation hat man eben eine Realrendite von 6-7%. Also das ist natürlich auch als Investor spannend, wenn man das jetzt zum Beispiel mit deutschen oder amerikanischen Anleihen vergleicht. Aber da mal einen Blick hinzuwerfen auf der Aktien- und auf der Anleihenseite Südamerika ist, denke ich, nicht komplett verkehrt.
Mhm. Ja, dann lass uns nochmal kurz über eigentlich nochmal die verrückten Ausmaßen eigentlich rund um diese ganze KI-Geschichte angehen, weil auch letzte Woche Microsoft ja nach den Quartalszahlen um 15% angesprungen ist. Also die haben an einem einzigen Tag irgendwie rund 450 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung dazu gewonnen. Der größte Tagesgewinn, glaube ich, den je ein Unternehmen verzeichnet hat. Was sagst du da eigentlich zu dieser aktuellen Lage? Ich meine, du bist ja jetzt auch schon lange da im Business. Ist das eigentlich völlig abstrus oder kann das auch gesund sein?
Es zeigt in jedem Fall, dass die Selektion im KI-Bereich größer geworden ist und auch im Softwarebereich. Wir dürfen nicht vergessen, Microsoft hat vorher massiv das Jahr verloren, war in der Spitze, ich glaube, 30% im Minus und hat es jetzt mit den letzten 3-4 Handelstagen geschafft, quasi wieder auf Einstand zu kommen, nach den eben sehr, sehr guten Quartalszahlen. SAP genauso, zum Jahresanfang noch stärkstes, größtes, teuerstes deutsches Unternehmen, dann massiv unter Druck, jetzt eben auch wieder 30 Euro nach oben. Zu Microsoft zurück, die Zahlen waren gut. Und das, was man, glaube ich, jetzt an der Wall Street besonders fragt, ist nicht mehr, wie viel gibst du in KI aus? Das ist ja so ein bisschen das, was Oracle zum Verhängnis wird. Und die Aktie hat sich auch deutlich halbiert vom Hoch. Auch eine der Aktien, wo ich denke, die wird deutlich weiterfallen, ist ja das fünfte Rad sozusagen bei den Hyperscalern. Und wenn wir bei Microsoft, Meta, Amazon und Alphabet bleiben, oder speziell eben, weil du gefragt hast nach der Microsoft, denke ich, dass der große Vorteil von der Microsoft trotz der hohen Verschuldung einfach ist, dass sie bewiesen haben, auch mit den Quartalzahlen, dass sie nicht nur KI-Ausgaben können, ja, wie alle anderen auch, sondern dass sie auch KI-Einnahmen können. Und ich glaube, da sind halt die Plattformlösungen im Vorteil, dass sie eben diese Milliardeninvestitionen, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, die großen fünf sozusagen mit Oracle als fünften Rad am Wagen geben am Tag über 2 Milliarden US-Dollar nur für das Thema KI-Infrastruktur aus, also Rechenzentrum, Modelle, Leistungen, Headcount und. Und die Microsoft hat eben gezeigt, dass man das Geld auch wieder zurückverdienen kann. Natürlich noch nicht in der ganzen Summe, man investiert deutlich mehr, als man einnimmt, aber die Fantasie der Börse und deswegen auch dieser Anstieg so deutlich, hat eben dann doch gezeigt, dass auch Einnahmen auf der anderen Seite stehen. Und das wurde eben sehr viel diskutiert zur Berichtssaison, wo man bei einer Alphabet zum Beispiel das schon hinterfragt hat oder bei einer Oracle gemerkt hat, okay, da stehen halt gar keine Einnahmen mehr dahinter. Und dann wird es eben schwierig. Und ich glaube, das ist so diese große, ja, Unterscheidung, die wir momentan sehen. Auf der einen Seite die Unternehmen, die sehr viel investieren und dann auch wirklich verdienen. Und die anderen, die halt auch in diesem Investitionswettbewerb einfach mitmachen müssen, aber dann eben nicht mehr diese Gewinne erzielen und dadurch dann eben auch von der Börse abgestraft werden.
Mhm. Ja, aber interessanterweise hast du jetzt ja auch eine Folie mitgebracht, dass die Hyperscaler investieren, Zulieferer kassieren. Würdest du auch sagen, Herrn Schmidt hat das in meinem letzten Interview hier gemeint, dass jetzt zwar die Zulieferer aktuell extremes Plus machen, aber langfristig denkt er, dass eben auch die Hyperscaler als KI-Gewinner rausgehen werden. Ist das auch deine Prognose?
Kurzfristig ja. Denn das ist genau das Problem der Rotation, was wir besprochen haben. 3 Jahre lang waren eben die Magnificent Seven die großen Gewinner. Das seit Jahresanfang hat sich das gedreht. Die großen Aktien, die wir hier sehen, haben eben deutlich, deutlich Geld ausgegeben für die Zulieferer, die jetzt aber natürlich auch sehr stark volatil geworden sind. Ich meine, derjenige, der die Schaufeln verkauft, das ist immer derjenige, der mehr profitiert als derjenige am Ende, der das Gold sucht. Deswegen glaube ich, dass kurzfristig definitiv diese SK Hynix, diese Samsungs und wie sie alle heißen auch, oder auch eine Nvidia oder eine Micron Technologies, dass die auch wieder mit nach oben gespült werden, wenn der KI-Hype weitergeht. Nur das Problem ist, langfristig müssen sie natürlich auch darauf bauen, dass diese Plattformunternehmen, die eben als Hyperscaler gelten, auch die Gewinne mitmachen. Und ich glaube, das, was wir sehen, ist eben diese Rotation momentan. Und da vielleicht auch nochmal ein spannender Hinweis, also was wir gerade im S&P 500 sehen, ist das niedrigste Index-Korrelationslevel seit 10 Jahren. Was bedeutet das? Normalerweise in den letzten Jahren war es eben so, wenn du die großen 7 Aktien hattest, konntest du ziemlich sicher die Performance vom S&P 500 mitmachen. Das ist also eine sehr geringe Marktbreite. Wenige Aktien haben den Markt gebracht. Mittlerweile sehen wir eben eine sehr große Unterscheidung im KI-Segment, bei den Hyperscalern, aber auch bei den restlichen S&P 500 Unternehmen. Und deswegen glaube ich, ja, kurzfristig werden die Zulieferer noch weiter gewinnen. Sie werden wahrscheinlich besser performen als eben die Hyperscaler, obwohl es die letzten Tage andersrum war. Ich glaube aber, dass die Fantasie eben für die Unternehmen, die die Schaufeln herstellen, erstmal positiver wird. Ich sehe aber im Großen die Rotation. Ich sehe es eben raus aus den Magnificent Seven, ich sehe es rein eben genau in die Schaufelverkäufer, ich sehe es rein in langweilige Unternehmen, ich sehe es rein ins Thema Rohstoff und irgendwann dann auch in das Thema Anleihen. Und diese Rotation, die sollte man sich sehr genau anschauen. Und woran mache ich das fest? Wir haben in den letzten Wochen einen Momentum-Crash gesehen. Momentum ist ja die letzten Jahre die stärkste Kapitalmarktprämie gewesen, die man haben kann. Es gibt so 6 Prämien im Wesentlichen, die gut funktionieren. Momentum ist die beste. Das heißt also, wenn ich Aktien auswähle, die gut gelaufen sind, steigen die in der Regel weiter. Und wir haben den größten Momentum-Crash gesehen seit 2011. Da hat sich jetzt wieder ein bisschen aufgefangen letzte Woche, auch durch die Zahlen. Aber es ist eben dieses klassische Crash-Muster, was ich vorhin schon beschrieben habe. Linear, quadratisch, exponentiell, dann eben diese Korrektur, die wir gesehen haben. Dann kommt eben noch eine Gegenbewegung, die nicht bis zum Hoch reicht. Und dann fusselt es so aus. Und das ist eben so das Problem, weil wenn Momentum einmal so ein bisschen die Dynamik verliert, dann ist es eben schwieriger. Das heißt, der Markt wird jetzt Risiken einfach anders bewerten. Ich glaube, dass die Zulieferer auch proportional besser laufen als eben die Hyperscaler, weil die eben noch die ganzen Kosten tragen müssen, die anderen profitieren. Ich denke aber auch, dass die Börse sich komplett neu orientiert. Und für mich heißt es eben auch eher konservative Aktien, langweilige Aktien, Ölunternehmen, ausländische Unternehmen, gerade Emerging Markets aus Südamerika und vor allen Dingen dann perspektivisch Anleihen. Noch nicht so die langen Laufzeiten, sondern erstmal die kurzen. Rohstoffe hatte ich schon gesagt, da vor allen Dingen Öl. Aber auch andere Rohstoffe, die langfristig interessant sein können, Aluminium, Kupfer. Und eben nicht mehr zu sagen, okay, jetzt waren es immer die Hyperscaler die letzten Jahre und jetzt waren es die Zulieferer und jetzt müssen es weiter unbedingt die Zulieferer sein und alles all in, so wie wir es ja auch im Hedgefonds in den USA gesehen haben, sondern ich glaube, das ist gefährlich. Deswegen bin ich eher der Freund von einem breiten, diversifizierten Portfolio. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Louis, wir nehmen jetzt auf im Anfang August. Bedeutet eben auch, wir kommen in eine saisonal schwächere Phase, wo eben meistens auch aufgrund Kapitalabflüsse mehr Volatilität am Markt herrscht.
Mhm. Ist irgendwie kaum vorzustellen, weil sich die letzten Wochen, Monate eigentlich alles nur noch um KI, KI-Aktien, Zulieferer und so weiter dreht, dass dann vielleicht auch so ein Hype dann irgendwann mal ein bisschen ausläuft und dann dementsprechend andere Sektoren und Bereiche wieder mehr beachtet werden und dort dann wieder auch mehr Geld hinfließt, oder?
Ja, das ist halt spannend. Man vergisst halt immer so schnell an der Börse. Ich kann dir 3 Beispiele nennen, wo wir genau das gesehen haben und das ist noch keine 12 Monate her. Ich meine, der Bitcoin-Hype, das war auch linear, quadratisch, exponentiell. Wir standen bei $115.000. Seitdem haben wir uns halbiert. Gold und Silber am Jahresanfang 30% höher im Gold, 50% höher bei Silber. Im Januar hat jeder gesagt, Silber und Gold können noch steigen, $10.000 noch dieses Jahr. Habe ich von den Investmentbanken teilweise als Kursziel gesehen. Und dann kam eben dieser große Abverkauf. Das ist das, was wir jetzt auch bei Hyperscalern gesehen haben oder auch bei Zulieferern. Dann kam eben diese kleine Gegenbewegung und dann hat es sich ausgefusselt. Die nächsten 6 Monate ging es eher seitwärts. Und das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn einmal der Stecker gezogen ist an der Börse. Und das habe ich in den letzten 30 Jahren öfter erlebt, vor allem auch im neuen Markt oder auch 2007 und 2008. Dann ist es eben schwer, Leute wieder neu zu motivieren. Und dieser Boom, die wir sehen bei den Aktien, der natürlich auch von Gewinnen getragen wird. Der wird aber auch sehr viel vom Thema Kredit getragen. Wir haben noch nie so viel Hebel gehabt über Optionen, Zero DTI oder über Margin Counts. Wir haben zum Beispiel die FINRA Margin Debt Statistiken. Also die Frage, wie viel kannst du eben dein Depot gehebelt haben? Da sind wir auf dem höchsten Stand, den es jemals gab. Also mittlerweile ein US-Depot ist Stand 140% investiert. Ja, das klingt nicht viel, aber es ist doch eine Menge. Und wie schnell es dann gehen kann, das haben wir ja auch gesehen bei unserem deutschen Wunderkind, ja, Leopold Aschenbrenner, der es geschafft hat, in wenigen Tagen seinen Hedgefonds mehr oder weniger gegen die Wand zu setzen, weil er einfach nach 439% Rendite in einem Jahr zu viel Hebel hatte, mit dem 4er-Hebel, Long halt KI-Infrastrukturunternehmen war, Short Software und wenn dann eben die Zange sich wieder einengt, geht man dann halt pleite. Und ich glaube, das ist das Problem, dass man halt am Hoch nie wahrhaben möchte, dass der Trend dreht, aber wie schnell es geht, schau dir den Kospi an, wie gesagt, alles immer noch gute Unternehmen und da hat sich in den letzten 4 Wochen ja auch von der Story nichts geändert und von den Unternehmensgewinnen auch nichts, nur das psychologische der Anleger und dieser Schmerz, wenn du eben dem dreifach gehebelten ETF sitzt, das ist halt der Unterschied, den die Börse dann auch irgendwo einpreist und was es ja auch irgendwie spannend und faszinierend macht.
Jetzt ganz speziell zum Kospi, würdest du sagen, bei der Korrektur ist jetzt auch wieder ein bisschen zu übertrieben worden, weil wahrscheinlich auch Panikverkäufe stattgefunden haben oder ähnliches. Ist das jetzt auf dem Niveau vielleicht auch langfristig gesehen wieder attraktive Einstiegschancen?
Also ich glaube, es ist immer so beim Markt, dass du nach oben in der Euphorie überpreist und nach unten mit der Angst dann eben auch in die Panik übergehst. Und wir waren natürlich jetzt, bis vor 3, 4, 5 Tagen waren wir im absoluten Panikniveau. Wie gesagt, es gab diese Hedgefonds-Transaktion, wo eben auch sogenannte Fire-Sale-Preise am Markt waren, wo alle panisch nur noch raus wollen. Wir haben ja auch die Rentenmärkte noch. Die CDS-Spreads sind ja extrem angestiegen. Wir haben die Kreditfinanzierung, über die wir gleich noch kurz sprechen, wo ja sehr viel im Schattenbankensystem passiert, was alles Risiken sind, die unter der Oberfläche sind. Wenn du mich nach dem Kospi speziell fragst, ist für mich kein besonders attraktiver Markt. Warum? SK Hynix und Samsung machen fast 50% vom Index aus. Das heißt, ich habe keine gute Diversifikation, sondern eigentlich habe ich nur das Thema der Infrastruktur, die ich da investiere. Die Unternehmen sind mittlerweile sehr stark von den Arbeitnehmern dominiert, weil die eben sehr starke Gewinnbeteiligung bekommen. Wir haben den Staat, der eben auch dieses Hebelthema eingeschränkt hat, was lange ja auch vorher erlaubt wurde. Und es wäre für mich jetzt kein Index, den ich losgelöst alleine im Depot haben möchte. Wenn ich das Thema spielen würde, würde ich eine Samsung oder eine SK Hynix direkt spielen. Wenn ich eben was diversifiziert anlegen würde, würde ich mir einen anderen Index auswählen. Also es wäre sowas, wo ich die Finger von lasse, weil die Vola zu hoch ist. Aber klar, wer da mit Optionen arbeiten möchte oder gerne mal einen Zock für 10% macht, der ist da schnell dabei. Und ich meine, was auch spannend ist, zum Beispiel im Kospi speziell, wenn man sich mal anschaut, was im Kospi gemacht wird, ist auch ein intelligentes Muster. Es gibt diese Vola-Interruptions. Also wenn du ein bestimmtes Maß an Schwankungen am Tag machst, wird der Handel von der Börse einfach ausgesetzt. Und das haben wir dieses Jahr schon 6 Mal gesehen. So viel hatten wir in den ganzen 30 Jahren davor sozusagen. Also es ist ein ganz anderes Maß an Risiko, was momentan an den Märkten eingepreist wird, eine ganz andere Volatilität. Und im Kospi sozusagen spricht man von den Ameisen, das ist auch ein spannender Begriff, den ich neulich bei Bloomberg gelesen habe, diesen ganzen kleinen Investoren, die den Index halt nach und nach ausmachen und 2/3 eben im Index, diese asiatische Zockermentalität, die da eben auch herrscht, sind eben durch Kleinanleger mit Hebel geprägt. Und das ist auch so ein Markt, wenn da so viel, ich sag mal, emotionales Kapital ist, weil ein Fondsmanager sitzt ja eher auf 3, 6, 12 Monate oder länger, Privatanleger mit Hebel, der sitzt auf 3 Stunden und das ist halt ein Markt, wo ich sagen muss, da bin ich zu alt für, ja, da sind mir die Risiken zu groß. Da halte ich mich eher an langweiligen Investments auf.
Jetzt hast du es gerade schon angesprochen mit dem Shadow Borrowing. Da ist ein aktueller Bericht der BIZ und da wird eigentlich mehr oder weniger aufgedeckt, dass die Konzerne die ganzen Schulden, die sie auch über die KI-Infrastrukturen machen, gar nicht in ihrer Bilanz ausgeben, sondern die gründen eigene Gesellschaften mit Finanzinvestoren und die Schulden, also sie leasen dann sozusagen eigentlich die Rechenleistung. Kannst du uns da vielleicht noch genauer erzählen, was sie da machen und wie gefährlich ist das für den Aktienmarkt?
Genau, das Thema ist erstmal nicht neu und was der aktuelle Bericht der BIS, also der Bank of International Settlement sagt, ist einfach, dass dieses Schattenbankensystem wieder weiter gestiegen ist. Konkret geht es um 1,65 Billionen, was die Hyperscaler in kürzester Zeit eben aufgenommen haben an Zusatzkrediten, also zusätzlich zu ihren Fremdkapitalverzinsungen, die sehr hoch sind, die sehr stark ansteigen und diesen 1,35 Billionen, die sie auf der Bilanz haben, haben sie über sogenannte SPV, also Special Purpose Vehicle, das hat immer so tolle englische Namen, das kennen wir alles aus Subprime noch 2007, hat man es einfach geschafft, an Bilanzen vorbei zusätzliche Kredite zu beschaffen. Und das ist auch immer ein bisschen bei den ganzen Berichtssaisons-Themen so ein Thema, wo ich mich als institutioneller Anleger auch unwohl fühle. Ich habe ein CFA gemacht, ich habe Portfolio-Management unterrichtet an der Hochschule und ich habe mich da viel auch mit Bilanzierung auseinandersetzen dürfen. Und wenn du zum Beispiel verstehst, wie US GAAP, also das amerikanische Bilanzierungsrecht, funktioniert gegen IFRS, dann lernst du so Dinge wie Hedge Accounting. Du lernst eben Sachen wie Non-Tangible Assets, also Dinge, die du halt verbriefen kannst und die du eben dir in die Bilanz schreiben kannst oder auch nicht, die du halt abschreiben kannst oder auch nicht, dann weißt du, wie viele Sondereffekte drin sind. Und wenn du die Berichtssaison anguckst, ich habe es ja vorhin schon gesagt, 48% Gewinnsteigerung im Vergleich zum Vorjahr. Die Hälfte davon kommt eben aus Vermögensbewertungseffekten. Und auf der anderen Seite ist genau das, was du gerade beschrieben hast, die Schulden, die natürlich auch extrem wichtig sind für die Unternehmen, weil sie natürlich auch die Tragfähigkeit der Gewinne dann reduzieren, die werden meistens über Sonder- und Zweckgesellschaften ausgegliedert oder auch das Thema Zirkelgeschäfte, was wir auch im KI-Universum sehr oft sehen. Das heißt, da hat sich mittlerweile im Hintergrund eine ganze Finanzindustrie aufgebaut, so ein Rad, was am Rollen ist, was eben auch nur noch schwer zu kontrollieren ist. Und wenn ich mir da die privaten Beteiligungsfirmen anschaue, weil irgendwer muss diese Schulden aus dem Schattenbankensystem ja auch kaufen und das sind dann eben diese ganzen Hedgefonds wie KKR oder Private Equity wie Apollo und wie sie alle heißen, dann sind diese Aktien ja auch deutlich unter Druck gewesen. Und dann schaue ich mir eben den Börsengang von SpaceX an, der absolut overhyped ist, wo auch innerhalb von jetzt, ich weiß es nicht, 6 Wochen 1,5 Billionen Marktkapitalisierung weg sind, weil die Aktie von 220 auf 100 10 oder was Dollar fällt. Und das ist eben auch, wenn du jetzt plötzlich diese Schulden public hast, also wenn du jetzt nicht mehr an diesem Schattenbankensystem bist, wo es natürlich auch auffällt, wenn die Kredite nicht zurückgezahlt werden und natürlich auch viel Euphorie mit drin ist, sondern jetzt wirklich dann in den Public Market gehst, wo eben Börsenkurse aus sind, dann wird es gefährlich. Und wir sehen das bei den CDS-Spreads, also bei den Credit Default Swaps, die eben das schon lange andeuten. Und mein Kanarienvogel in der Kohlenmine ist da die Oracle. Die Oracle, wie gesagt, das fünfte Rad am Wagen, was die Hyperscaler angeht. Die Aktie extrem unter Druck. Ich glaube, die wird auch weiter fallen. Oracle war ja letztes Jahr kurzzeitig extrem gehypt, weil man eben den einen Auftrag von OpenAI hatte über 300 Milliarden. Und das ist ja das gleiche Geschäft. Du baust Rechenzentren, verkaufst die Dienstleistungen eben schon in die Zukunft an die KI-Unternehmen. Das Schöne ist ja bei KI auch, wenn ich das Rechenzentrum habe, ist es nicht wie bei einer Fabrik, die irgendwie auf 10, 20, 30, 50% Auslastung läuft, sondern du hast vom ersten Tag den Schalter umgelegt und du hast 100% Auslastung. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Nur wenn diese Auslastung nicht gebraucht wird, weil einfach Überkapazitäten aufgebaut werden, und ich habe es ja schon gesagt, wir geben jetzt 700 Milliarden aus, nächstes Jahr 1 Billion, dann hast du ein Problem. Und Oracle ist halt der stärkste kreditfinanzierte Wachstumskandidat im KI-Segment und kommt damit massiv unter Druck. Die Anleihen, die public sind, sind massiv im Kurs gefallen, die Renditen sind gestiegen, die Credit Default Swaps massiv nach oben und diese ganzen Schattenanleihen, die man auch hat, eben im Private Debt Sektor, also wo man einfach privat an Leute Kredite gibt, die eben nicht gelistet sind, das ist sehr, sehr gefährlich, weil da kann es eben sehr schnell passieren, dass man da große, große Verluste macht. Und das darf man auch nicht vergessen. Also die besten Renditen in den letzten 20 Jahren, Louis, die gab es jetzt nicht im Aktienmarkt bei liquiden Aktien, sondern die gab es genau in diesen Segmenten. Private Equity, Private Debt, also alles, was an der Börse vorbei war. Warum? Weil du eine Illiquiditätsprämie hast. Und diese 1,65 Billionen, die da jetzt wieder neu aufgedeckt wurden, die aber, wie gesagt, die ganze Zeit schon im Raum stehen, die sind natürlich illiquide. Bedeutet auch, wenn du jetzt sagst, okay, diese 10% Zinsen, die mir da gezahlt werden, die finde ich zwar gut, aber ich habe irgendwie Sorge, dass das zurückgezahlt wird, dann kommst du nicht mehr raus. Du bist da drin gefangen. Das heißt, du hast entweder die Möglichkeit, dass die Zinsen dann doch noch gezahlt werden und die Rückzahlung kommt, oder dass du einfach in den Default gehst. Und das ist halt höchst gefährlich, weil dann eben nicht die Hyperscaler mit verschwinden, sondern einfach nur dieses SPV, also diese Sondergesellschaft, die gegründet wurde, abgewickelt wird. Und das haben wir alle schon gesehen. Das gab es in der Finanzkriege, das gab es bei Lehman Brothers, das gab es bei Dotcom. Und wie gesagt, ich vergleiche eben vieles auch mit der aktuellen Technologieblase, die wir 2000 gesehen haben. Damals hatten wir auch den Kommunikationsausbau mit der Infrastruktur. UMTS-Lizenzen wurden für 60 Milliarden Euro versteigert. 10 Jahre später waren die Dinger noch 5 Milliarden wert. Alle haben mitgeboten, es war einfach ein Wettlauf und es kann nicht jeder gewinnen. Also man wird KI sicherlich irgendwie auch refinanzieren können, aber nicht jeder in dem Maß, glaube ich, wo die Ausgaben gerade gemacht werden.
Mhm. Ja, das hängt ja wirklich alles daran, dass die ganzen KI-Softwares wirklich am Ende dann so viel Geld oder Gewinne machen, dass sich die ganzen Finanzierungen überhaupt rentieren. Jetzt hast du aber schon Preisschlachten. Gut, es wird wahrscheinlich deutlich mehr Anwender noch über die Zeit geben, aber das könnte natürlich ein riesen Knackpunkt sein, oder? Dass die Software, also die KI-Software herstellen, dann am Ende gar nicht so viel Gewinn machen, wie dann am Ende ausgegeben worden ist.
Ich glaube, wir finden gar nicht so viele Anwender. Also nehme ich selber, ja. Ich habe ein ChatGPT-Abo für 20 Dollar. Wenn das gerade nicht funktioniert, weil ChatGPT wieder rumspinnt und wir hatten ja einige Downtimes in den letzten Wochen, gehe ich halt zu Claude und sehe halt, dass ich es da genauso gut machen kann. Und wenn es da auch nicht mehr geht, dann gehe ich eben zu DeepSeek, wo es umsonst ist. Also ich übertreibe jetzt spitz. Und klar, wenn du einen Traffic anschaust, dann bist du im B2B-Segment und hast natürlich auch andere Ertragspotenziale. Aber ich glaube nicht, dass OpenAI und Anthropic dieses Jahr an die Börse kommen werden. Und das zeigt ja auch, dass diese Euphorie gar nicht so groß ist. Es wird sicherlich Geld bezahlt werden für das Thema KI-Anwendung. Ganz, ganz klar. Aber auch, keine Ahnung, eine Firma wie ServiceNow, die ja auch dieses Modell hat, hey, wir verbessern eben deine KI-Infrastruktur und nehmen eben anteilig Gewinne, ist dieses Jahr auch deutlich im Minus. Also was ich sagen möchte, ist einfach, es wird diesen Investment-Case natürlich geben, dass KI auch monetarisiert wird. Ich glaube eben nur nicht in der Dynamik, wo dieser Investitionswettbewerb herrscht und jeder der schnellste, erste, beste sein möchte, dass es eben weitergeht. Und ich meine, auch einer, der verloren hat, ist, glaube ich, Meta in meinem kleinen Universum sozusagen, der Hyperscaler neben Oracle. Warum? Meta hat eben massiv im Schattenbanksystem finanziert. Meta hat nicht diese tragfähigen Einnahmen wie jetzt eine Amazon, eine Microsoft oder eine Alphabet. Und Meta hat ja selber auch schon zugegeben, dass man zu viel KI-Kapazität aufgebaut hat und probiert jetzt Rechenzentrumsleistung zu verkaufen. Das würde man ja nicht tun, wenn man erwarten würde, dass in 5 Jahren da hunderte Milliarden jeden Tag verdient werden können. Ich glaube einfach, es ist schwierig, das zu schnell zu kapitalisieren. Und das war damals ja bei Telekommunikation auch so. Am Anfang waren alle bereit, sehr viel für einen Handyvertrag mit mobilem Internet zu zahlen. Heutzutage ist es halt in der totalen Preisdeflation. Das sehen wir aus China raus. Das ist ja vorhin angesprochen, auch mit den Angriffen aus China, von den verschiedenen Modellen, von den Chips, von den Möglichkeiten, KI zu nutzen. Da ist es eben auch die Frage, ob alles in Zukunft noch zu den Vorgaben da sein wird, wie es aktuell der Fall ist. Und wenn das nicht der Fall ist, werden wir auch eine Deflation haben, zumindest was das Thema KI-Rechenleistung angeht.
Mhm. Ja, interessant. Jetzt hast du gerade schon ServiceNow als eine Softwareaktie genannt. Da sind ja auch einige abgestürzt, weil man an der Börse Angst hat, dass sie auch durch KI disruptiert werden, auch eine Adobe oder eine SAP. Ist diese Angst bei manchen Aktien höchstwahrscheinlich auch wirklich berechtigt, aber siehst du bei manchen Software-Aktien jetzt vielleicht auch große Turnaround-Chancen, weil diese durch KI vielleicht sogar noch innovativer werden?
Ich denke, KI wird uns alle innovativer machen. Das ist schon mal richtig. Dass es jetzt die großen Chancen im Softwarebereich gibt, glaube ich eher nicht. Wir haben ja das Thema gesehen, Software frisst Hardware. Das war so das lange große Thema. Und ich habe in der SAP schon vor 20 Jahren investiert, weil mein erster Mentor bei der Union Investment, wo ich angefangen habe zu arbeiten, 2007, André Köttner, ganz toller Fondsmanager jetzt mittlerweile bei der DWS, der war total fasziniert von der SAP und die Aktie hat sich seitdem verzwanzigfacht. War ja auch zum Jahresstart das teuerste Unternehmen, ist dann deutlich unter Druck gewesen, hat jetzt mit den Zahlen, genau wie Microsoft, ja auch wieder eine schöne Rallye gesehen. Ist natürlich ein guter Investment-Case, weil man jetzt ja auch bei den Unternehmen sitzt. Aber wenn du jetzt ein neues Startup bist, dann wirst du nicht unbedingt auf SAP gehen, sondern du wirst eher das Thema KI bei dir direkt implementieren. Das heißt, diese Firmen haben noch einen Wert, die werden also nicht morgen verschwinden. Ich glaube nur, diese Gewinnerwartungen der Vergangenheit an Software, weil es eben skalierbare Produkte sind, die werden rausgehen, weil man über KI einfach viel ersetzen kann für günstigere Kosten. Das heißt, nur weil die KI-Aktien jetzt super, super laufen, Software total abgerutscht ist, zu sagen, okay, jetzt dreht sich das, das glaube ich nicht. Ich denke eher, dass Software auch eine durchschnittliche Performance in den nächsten Jahren machen wird. KI wird eher noch ein bisschen überperformen, solange bis die Gewinne brechen. Ich denke aber eher, dass so vergangene und verlassene Branchen halt Potenzial bieten. Also so Dinge wie ganz langweilig zum Beispiel Rohstoffaktien finde ich super interessant. Und Software, wie gesagt, ist für mich schwer greifbar, weil ich verstehe halt auch zum Beispiel das klassische Thema, was jetzt eine SAP macht, da kann man eben viele Module zumindest, die man früher teuer einkaufen musste. Ja, in meinem Studium SAP-Berater, der beste Job, den man machen konnte. Ich hatte Freunde dann, ich habe in Mannheim studiert, die waren dann eben auch bei der SAP, haben da regelmäßig gearbeitet. Da warst du halt ein goldener Junge, hieß es immer, ja, weil du halt die Software verstanden hast. Heute bist du ein goldener Junge, wenn du KI selber entwickeln kannst und mit Claude Code geht das eben auf einem sehr guten Niveau, auch schon für viele Unternehmen völlig ausreichend. Heißt nicht, dass diese Unternehmen schnell verschwinden, aber es hat einen Grund, warum eben Siemens jetzt die teuerste Aktie im DAX ist und nicht mehr die SAP. Deswegen, ich sehe da jetzt diese Relief-Rallye eher als Chance, sogar nochmal vielleicht ein bisschen Gewinne mitzunehmen, wer dabei ist, oder auch mal auf der Short-Seite was zu machen. Ich glaube also nicht, dass die SAP schnell wieder auch das teuerste Unternehmen im DAX sein wird.
Mhm. Ja, interessant. Zeit ist weit vorangeschritten. Dann schauen wir noch auf Gold. Der Preis, der pendelt da irgendwo bei 4.000 Dollar Marke rund, obwohl wir eigentlich schon ziemliche geopolitische Spannungen haben. Aber gleichzeitig steigen jetzt natürlich auch die Realzinsen. Das ist ja eigentlich auch Gift für Gold. Das habe ich nur auf deinem YouTube-Kanal. Und hier, liebe Zuschauer, mal ganz kurz an euch. Den werden wir auf jeden Fall unten auch verlinken. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Sehr spannende Themen sind damit dabei. Da habe ich als Titel gesehen, Chinas Gold-Masterplan, Kursziel 30.000 US-Dollar. Diesen Masterplan, beziehungsweise dass China den Goldhandel für Privatpersonen eingestellt hat, hatten wir auch hier mit dem Herrn Hellmeier schon besprochen. Aber da kam kein Kursziel von 30.000 US-Dollar vor. Deswegen würde mich da mal gerne jetzt deine Meinung interessieren. Wie kommst du auf diese Zahl?
Ja, vielen Dank auch fürs Verlinken vom Kanal und auch nochmal ein großes Lob an das, was du machst. Du bist wirklich toll mit Bialo. Die Grundidee ist relativ einfach. China hat ein Handelsbilanzdefizit von 1,2 Billionen US-Dollar. Wenn man das eben auflösen würde und momentan 950 Tonnen Gold importiert, hätte man genau diesen rechnerischen Preis von irgendwie knapp über 30.000 Dollar. Also die Grundidee ist, dass alles, was man an Devisenreserven momentan einnimmt, nicht in Treasuries anlegt oder in Dollarkasse hält, sondern in Gold tauscht. Und dadurch müsste eben der Goldpreis, wenn eben das Angebot gleich bleibt, aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach oben gehen. Ist das das Kursziel für nächste Woche? Nein, ich glaube momentan eher, dass wir auch die 4.000 Dollar nochmal nach unten sehen und dann bei 3.000 bis 3.500 Dollar wieder strategisch gute Chancen für den Einstieg sind. Aber in einer Welt, die immer mehr Geld druckt und wo immer mehr Risiko auch ist, kann man sicherlich Gold als Beimischung langfristig auch im Depot haben. Aber diese 30.000, wie gesagt, das ist halt bei YouTube auch immer so ein bisschen ein Thema. Man hat eben dann doch die ansprechenden Überschriften. Kommt einfach daraus, wenn eben wirklich das komplette Handelsbilanzdefizit aus China in Gold für die aktuelle Menge zu dann eben dem richtigen variablen Preis gehandelt werden würde, dann wären wir bei über 30.000. Fand ich auch ganz spannend. Natürlich wird China das nie so tun, aber die Nachfrage strukturell, das sehen wir bei den Notenbanken, die ist sehr groß und die wird sicherlich nächste Woche auch nicht abbrechen.
Und wenn ich das richtig rausgehört habe, denkst du auch an einen Rohstoff-Superzyklus, der kommen wird?
Kurze Antwort, ja. Ich glaube, dass wirklich Rohstoffe absolut untergepreist sind. Also wenn ich mir zum Beispiel auch den Dow Jones zum Rohstoffindex angucke, sind wir auf einem sehr tiefen Niveau. Ich schaue mir gerne so relative Charts an oder auch Zyklen. Das sind Dinge, die ich als Portfoliomanager einfach mag. Und da muss man eben sagen, dass Rohstoffe im 40-Jahres-Vergleich einfach zu günstig sind und Aktien zu teuer. Und für mich sind es dann eben nicht nur diese klassischen Rohstoffe wie Gold und Silber, was jeder Privatanleger irgendwie vielleicht auch schon im Depot hat, sondern Aluminium, Kupfer, natürlich auch super wichtig für das Thema KI-Infrastruktur. Oder auch Öl, ganz klassisch, ist ja schon sehr gut gelaufen, aber als Versicherung finde ich es auch spannend. Öl wird auch viel manipuliert durch die Amerikaner gerade. Wir sehen das im Crack-Spread, der deutlich nach oben geht. Deswegen, ich bin groß investiert in einen breiten Rohstoffindex, im Bloomberg Commodity Index, bin groß investiert bei norwegischen Kronen, kurzlaufende Anleihen, die zahlen mir 4,5% Rendite, haben schöne Währungsaufwertung und ich meide so diese Hype-Themen, wo eben wir gerne drüber reden, wo viel Spannung ist und wo man auch schnell mal 10% gewinnt oder verliert. Aber ich mag es eben wirklich etwas langweiliger, wie gesagt, Rohstoffe, Norwegen, Anleihen und dann eben Handelsstrategien umsetzen, die einfach einen bewiesenen mathematischen Vorteil haben. Das finde ich gut und wie gesagt, einer davon ist eben dieser Superzyklus bei Rohstoffen. Ich denke, für die nächsten 3, 4, 5 Jahre kann der Rohstoffmarkt uns alle nochmal überraschen, was dann natürlich auch wieder mehr Inflation bedeutet, was wieder steigende Renditen bedeutet, was wieder, wie wir es besprochen haben, auch langfristig für die Aktien zum Risiko wird.
Mhm. Ja, sehr spannend, André. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Da war auf jeden Fall einiges mit dabei und dann hoffe ich, dass wir uns bald schon wieder sprechen.
Vielen Dank.
Ja, liebe Zuschauer, das war das Interview mit André Stagge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr konntet was mitnehmen. Wenn dem so ist, lasst uns gerne schon mal ein Like da. Schreibt uns unten in die Kommentare, was ist eure Meinung zu der ganzen KI-Bubble-Thematik. Und natürlich gerne unseren Kanal abonnieren, damit ihr keine so spannenden Finanzvideos mehr verpasst. Außerdem jetzt im eingeblendeten Video empfehle ich euch sehr das Interview, was ich letzte Woche mit Gabor Jansky geführt habe. Der ist Zukunftsforscher. Und welche neue Technologie hier schon direkt vor der Haustür steht und wo wir Anleger jetzt mal einen Blick hinwerfen sollte, erfahrt ihr in diesem Interview. Und sonst würde ich mich sehr freuen, wenn ihr hier beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Finanzexperten im Interview. Bis dahin. Ciao, ciao.